Jesus Christus lebt. Er ist die Hoffnung. Er ist die Erlösung. Das ist die wichtigste Botschaft. Und diese Botschaft soll in die wichtigsten Zentren dieser Welt. Nach Jakarta, nach Shanghai, nach New York. Und damals, zur Zeit des Neuen Testaments, war eine der wichtigsten und größten Städte, die drittgrößte Stadt damals im ganzen Römischen Reich, Antiochia. Und dort entstand eine Gemeinde, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Dort hinein kam das Evangelium und von dort hat es sich weiter ausgebreitet. Ich möchte lesen aus Apostelgeschichte 13, die ersten drei Verse. Apostelgeschichte 13. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Antiochia, eine wichtige Hafenstadt, heute ganz im Süden der Türkei. Das Evangelium hat sich von Jerusalem aus nach Norden ausgebreitet. Interessanterweise, durch Verfolgung der Christen, der Gläubigen, kamen dort Gläubige als Flüchtlinge in diese Stadt und haben eine Gemeinde gegründet. Antiochia am Orontes. Insgesamt gab es 16 Städte, die Antiochia hießen. Das lag daran, dass Seleukos, dieser König damals, zu Ehren seines Vaters alle möglichen Städte Antiochia genannt hat. In dieser Stadt war eine Gemeinde und wir können schon in Kapitel 11 in der Apostelgeschichte lesen, dort stand das Evangelium im Mittelpunkt. Sie predigten das Wort, sie verkündeten, sie lehrten viele. Barnabas war dort aktiv, Paulus war dort aktiv, prophetische Gaben wurden gelebt. Sie haben enge Beziehungen gepflegt, auch zu anderen Christen, etwa zur Gemeinde Jerusalem. Und sie haben nicht nur Worte gemacht, sondern auch ganz praktisch mit ihren Taten das Evangelium gelebt. Sie waren barmherzig und als sie hörten, dass ihre Schwestern und Brüder in Jerusalem Not hatten, haben sie Geld gesammelt und Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt mit einer Spende, mit einer Unterstützung. Und dann heißt es in Kapitel 11, Vers 26, dort in Antiochia wurde die Gemeinde zuerst Christen genannt. Das muss ja einen Grund haben. Irgendwie war das öffentlich sichtbar, war das in der Stadt bekannt, war zu merken, die Leute, die sich da treffen, die folgen diesem Christus nach. Und sehr spannend, in dieser Gemeinde, und es ist nach Jerusalem eigentlich die zweite Gemeinde, die uns intensiv vorgestellt wird im Neuen Testament, waren verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen. Hier wird ja die Gemeindeleitung vorgestellt, Propheten und Lehrer. Und dann geht es schon los mit Barnabas, der stammt nämlich aus Zypern. Dann geht es weiter, Simeon, genannt Niger, also der Schwarze, ein Schwarzafrikaner. Sehr spannend. Dann Lucius von Kyrene, die Kyrenaika, das ist so das heutige Libyen, also Nordafrika, kam der her. Bei Manaen heißt es, er wurde mit dem Landesfürsten Herodes erzogen, also in der Gegend von Galiläa oder Perea, also eher so das Israel-Gebiet. Und Saulus kommt ja aus Tarsus, also aus Kleinasien. Also hier fünf Personen, die schon aus fünf Ecken der damaligen Welt kommen. Sehr spannend. Das war ein Team. Sehr vielfältig, sehr international und gemeinsam leiten sie Gemeinde. So internationale Teams können durchaus ihre Stärken sagen, haben. Manch einer sagt ja, auch das deutsche Nationalteam, immerhin Weltmeister geworden, hat eine Stärke dadurch, dass Boateng einen Vater aus Ghana hat und Özil und Gündogan Eltern aus der Türkei, Kedira Tunesien, Podolski in Polen geboren. Der Rüdiger, dessen Mutter kommt aus Sierra Leone, Bellarabi, ist der Vater Marokkaner. Und manche sagen, das hat eigentlich noch so den letzten Schliff gegeben an dieser ganzen Mannschaft. Sie waren erfolgreich. In unserer Gemeinde in Innsbruck, wir haben ja 12 Jahre in Österreich gelebt, war das auch so recht bunt und vielfältig. Wenn es um die Musik ging, da hatten wir unsere Koreanerin, die Eunjong. Organisieren konnte am besten Lee Shin aus China. Die Evangelisation, da war unser Hamid Falayan aktiv. Er ist aus dem Iran. Öffentlichkeitsarbeit, Nathalie Sabur, halb Pakistani. Und in der Küche unsere Jenny aus Indonesien. Die war so klein, dass wir überall so Trittleitern hinstellen mussten, dass sie überall dran kam. Aber die hatte die Küche komplett im Griff. Der Ali Reza hat das Jungscha-Projekt gemacht. Und ich habe das immer so empfunden, hier ist eine Stärke durch die Vielfalt. Wenn es um wichtige Gebetszeiten ging, um Anliegen, wo jemand in Not war, habe ich immer ein Team zusammengestellt aus Koreanern, Iranern, Chinesen. Da wurde gebetet. Und das erfahren wir jetzt weltweit, auch in der Mission. Die bunten, die vielfältigen, die internationalen Teams haben eine Stärke. Denn von Anfang an, und das können wir lesen, war die Kraft und die Vision und die Berufung der Gemeinde Jesu global. Ist das bei uns in Europa schon angekommen? Wir sind ja eher so etwas eurozentrisch. Mir sagte mal einer, ja, wahrscheinlich kommt Jesus bald wieder, weil in Deutschland, in Europa läuft es nicht so gut mit dem Glauben. Alles geht irgendwie moralisch und so weiter ein bisschen den Bach runter. Das muss das Ende sein. Und dann sagt ein anderer Freund, der das mitgehört hat, also ich habe die letzten 10 Jahre in Asien gelebt, da geht es gerade erst richtig los. Also da ist das Evangelium jetzt erst im Aufbruch. Wonach entscheidet Gott jetzt? Nach Europa oder nach Asien? Oder vielleicht ist die Perspektive noch etwas weiter. Dann haben wir darüber gesprochen, angesichts der vielen Flüchtlinge, die jetzt kommen, der riesigen Herausforderung, die wir haben in Deutschland als Gesellschaft, aber auch als Christen, zu helfen, zu integrieren, aber auch Evangelium zu verkünden. Sind wir eigentlich bereit, jetzt Hilfe anzunehmen aus aller Welt? Ich habe mit Mitgliedern der Bundesleitung, der FEGs, gesprochen und habe gesagt, wie wäre das denn, wenn ihr als Bundesleitung mal ein offizielles Hilfsansuchen schickt an unsere Gemeinden auf den Philippinen, in Brasilien, in Mali, in Tadschikistan? Schickt uns jetzt mal Helfer in dieser Situation. Irgendwie ist das nicht, hat das keine Mehrheit gefunden. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit. Wir sind ja Deutsche. Wir können es ja. Wir haben ja die Übersicht. Wir wissen ja Bescheid. Und wir persönlich, sind wir bereit, Hilfe anzunehmen? Mir steht da immer so etwas meine Oma vor Augen, die, es ist schon etliche Jahre her, hatte uns besucht. Sie wohnte damals in Duisburg und wir in Velbert bei Wuppertal. Und dann ist sie mit dem Taxi heimgefahren und das war richtig viel Geld. Das war also, ja, das war über eine Stunde Fahrt. Mein Leben lang, glaube ich, bin ich nie so viel Taxi gefahren. Und mein Vater hat immer gesagt, ich will dich gerne fahren. Lass dich doch heimfahren. Mein Vater ist immer gerne Auto gefahren. Er war immer froh, wenn er einen Grund hatte, endlich mal wieder Auto zu fahren. Und sie konnte das nicht zulassen. Nein, ich will doch keine Mühe machen. Ich will doch niemand zur Last fallen. Ich nehme mir doch ein Taxi. Mein Vater war richtig traurig. Aber man kann sich ja nicht helfen lassen. Ist das irgendwie so was Deutsches? Hier kommen sie zusammen von Afrika, von Nordafrika, von Zypern, von Galiläa, von Kleinasien. Und dann dienen sie Gott. Sie beten, sie fasten. Sie lassen sich von Gottes Geist leiten. Auf Gott hören. Dazu muss man ja mal still sein. Nachdenken. Gemeinsam beten, sich Zeit nehmen. Vielleicht einmal meditieren über die Worte Gottes. Dann vielleicht untereinander die Eindrücke weitergeben. Was ist mir wichtig geworden im Gebet? Wovon meine ich, Gottes Stimme gehört zu haben? Vielleicht noch stärker auch in unserer Gemeinde die Geschwister identifizieren, die eine besondere Gabe haben des Gebets oder der Prophetie, der prophetischen Rede. Und das bedeutet vor allen Dingen mal in die Situation hineinsprechen. Da geht es jetzt gar nicht darum, Wettervorhersagen für 2027 zu machen oder sowas, sondern Worte Gottes in Situationen, zu Menschen, in Gemeindesituationen hineinzusprechen. Wir brauchen das. Und hier wurden die sofort genannt. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Die haben die Gemeinde geleitet mit Gottes Wort. Dann heißt es, sie fasten und beten. Wow, also fasten, das heißt ja schon mal richtig Zeit nehmen. Sich fokussieren, sich auf Gott konzentrieren, von Gott abhängig sein. Das hat auch was zu tun mit Buße, mit Demut vor Gott. Und ich merke so in all diesen Disziplinen, Ruhe, Stille, Zeit haben, demütig sein, Fokussierung. Da sind wir nicht ganz so stark, oder ich zumindest nicht, weil wir sind ja die Aktiven. Wir haben ja alles im Blick. Als die Gemeinde hier gefastet hat, ging es nicht um die schlanke Linie, sondern es ging um die geistliche Linie, um die Führung durch Gott. Das brauchen wir. Natürlich geht es auch nicht darum, dass man sich so fromm heilige Zwänge macht und dann in irgendwelchen Stolz oder irgendwelche Heucheleien kommt. Da sagt Jesus auch, also dafür fasten, das könnt ihr euch sparen. Aber dass sie hier bei wichtigen Entscheidungen, bei der Sendung von Missionaren oder nachher in Kapitel 14, Vers 23, bei der Berufung von Ältesten fasten und beten, das hat einen Sinn. Und auch da habe ich etwas gelernt von unseren internationalen Leuten, die mir da so etwas geholfen haben. Es ist jetzt allerdings wieder sehr wenig geworden. Vielleicht mag jemand mit mir wieder neue Erfahrungen sammeln im Fasten und Beten. Dann kam mal die Idee auf, da in unserer Gemeinde, lasst uns doch mal ein stille Wochenende machen. Okay, hören auf Gott. 5 waren nachher dabei, war also jetzt nicht gerade die riesige Menge, aber es war richtig gut. Wir hatten da so ein kleines Häuschen in einem Gebirgstal, davon gibt es in Tirol ja reichlich. Und interessanterweise, es gab so kein bestimmtes Ziel oder bestimmten Plan mit diesem Wochenende, hat eine von den 5, die da war, an diesem Wochenende so stark Gottes Reden gehört, dass sie heute Missionarin ist, im Nahen Osten. Interessant. Uns führen lassen vom Heiligen Geist, so wie damals diese Christen in Antiochia, das bedeutet ja, wir gehören nicht uns selbst. Wir entscheiden nicht selbst, sondern Gott entscheidet, sein Geist führt. Es ist nicht mein Plan, meine Vision, meine Idee, sondern sein Plan. Das ist ja auch das Gefährliche an diesem Beten und Hören. Was, wenn Gott wirklich jetzt was sagen will? Will ich das dann auch? Und mache ich das dann auch? Wir haben jetzt seit einem Jahr so ein Auto. Wenn man da losfährt und hat den Gurt nicht angelegt, dann piepst's. Und ich fahre natürlich mit Gurt. Aber so manchmal, wenn es jetzt gerade zur Tankstelle geht oder so zum nächsten Altglascontainer, bin ich auch schon mal ohne Gurt. Das muss man jetzt aus der CD rausschneiden. Und dann piepst das aber wie verrückt. Und piepst und wird immer lauter und lauter. Und ich habe da schon manchmal gesucht, wo ist der Knopf, wo ich das Ding ausschalten kann. Das gibt's aber nicht. Und dann lege ich halt doch den Gurt an, weil es einfach zu penetrant wird. Jetzt dachte ich mir, wenn so der Heilige Geist wäre, dass der so penetrant piepst, dass man irgendwann gar nicht anders kann, als alles genau so tun, wie es er deutlich gemacht hat und Gott will. Aber so penetrant piepst er gar nicht immer. Den kann ich also leichter ausschalten als mein Auto. Und deshalb, glaube ich, müssen wir sensibel sein, gemeinsam fragen, was Gott will. Und natürlich auch vernünftig sein, also nicht ohne Gurt fahren, aber auch nicht ohne Gottes Geist handeln. Was redet hier Gott? Was hat er klar gemacht? Was will er bewirken? Er will, dass sie den Barnabas und den Paulus, hier wird er noch Saulus genannt, aussenden. Interessant. Ausgerechnet die beiden, die vorher schon in Erscheinung getreten waren, die waren also schon mal vorgestellt, das waren Leute, die gelehrt haben, die in der Gemeinde geholfen haben, die mit Johannes Markus zusammen die Spendenbox von Antiochia nach Jerusalem gebracht haben. Also durchaus aktive, willige Leute, bewährt, bekannt. Es hatte sich so ein kleines Team formiert, das lesen wir in dem Vers 25, also direkt vor diesem Abschnitt. Und ich finde das interessant. Gottes Berufung hier kommt nicht so völlig aus dem Blitzeblauen, sondern trifft auf Menschen, die schon auch Gott vertrauen und bereit sind. Und ich glaube, dass es oft so ist, dass so menschliche Bereitschaft, menschliche Erfahrung auch zusammentrifft mit Berufung Gottes. Es kann auch mal anders sein, dass vielleicht Gott jemand so erwischt, der noch überhaupt gar nicht auf der Spur ist. Aber ich glaube, oft verbindet sich das auch, so wie hier. Und dann heißt es, sendet sie aus zu der Aufgabe, zu der ich sie berufen habe. Ja, was ist das denn genau? Und das wird hier nicht so richtig definiert. Schon ein Grund, warum ich dann vielleicht aussteigen würde oder viele andere. Bitte zuerst die Job Description, erst die Klarheit, erst wollen wir es schwarz auf weiß, dann die Entscheidung. Aber was ist nun der Auftrag? Und wir lesen dann, was nachher alles passiert, wo sie losgehen. Nach Zypern, nach Kleinasien. Wie sie dann Gottes Wort lehren. Wie sie geistliche Kämpfe kämpfen. Wie sie die Herrschaft Gottes proklamieren. Wie sie heilen und befreien und Wunder tun, lehren und schulen und Gemeinden gründen. Wow. Mein Freund sagte mir jetzt diese Woche, er bereitet sich auf den Aufbau einer neuen Gemeinde vor. Da sagt mir, Jochen, ich will, dass es richtig knallt. Und trotzdem weiß er ja nicht, was genau passieren wird, wie es ihm nachher wirklich gehen wird und seiner Familie. Und beim Losgehen konnten auch Barnabas und der Paulus das auch nicht wissen, was wirklich alles passieren wird auf ihrer Reise. Sie wussten nur eins, es gibt einen Auftrag, wir müssen losgehen, Gott vertrauen, glauben. Letzte Woche sagte eine Bekannte zu mir, Brasilianerin, also ihr Deutschen, ihr müsst immer das Ende wissen, das Ziel, das Ergebnis. Also für uns in Brasilien ist so der Augenblick viel wichtiger, die Beziehung und unterwegs zu sein. Stimmt das? Naja, die Südbrasilianer sind ein bisschen anders. Ne? Die Nordbrasilianer vielleicht. Aber es stimmt schon. Wir wollen den genauen Plan. Und Gott sagt, geh los. Vertrau. Und wenn man dann losgeht, dann müsste doch jetzt alles glatt gehen und alles gut werden. So viel wie die gebetet haben, gefastet haben, Gottes Geist erfahren haben, all die Propheten und Lehrer. Also müsste denken, es hat noch nie in der Menschheitsgeschichte ein stärkeres und besseres Dreamteam gewesen als die. Und wenn das jetzt ein Märchenbuch wäre, dann würde bestimmt nach dieser Aussendung irgendwann das große weiße Schloss kommen und dann wird geheiratet und gefeiert. Aber in der Bibel läuft das ein bisschen anders. Und auf dem Weg, wo sie unterwegs sind, passiert dann Verleumdung, Verfolgung, Vertreibung, Unruhe, Misshandlung, Steinigung. Man denkt, wie kann das sein? Jetzt haben sie sich doch von Gottes Geist leiten lassen und kommen trotzdem in so viele Schwierigkeiten. Und eigentlich wollen wir das doch gerade ausschließen, oder? Das ist doch die größte Motivation. Wenn wir schon viel beten, dann wenigstens, dass wir dann so viel Klarheit haben, dass wir all diese Probleme eben nicht erleben. Bis es kein Risiko mehr gibt. Bis gar nichts mehr passieren kann. Aber es soll ja was passieren. Und Gottes Geist soll ja wirken. Bis es knallt. Und hier knallt es eigentlich ziemlich gewaltig. Und dem Barnabas, dem Paulus, dem drohen da einige Gefahren, obwohl sie vorher gebetet haben. Und trotzdem ist Gottes Auftrag noch größer als alle Schwierigkeiten. Und dann das Team. Jetzt sagen die ja, Paulus und Barnabas, ihr seid unterwegs und selbst mit dem Team gab es noch Schwierigkeiten. Erst haut der Johannes Markus ab, direkt in Vers 13 geht das schon los. Und nachher auf der nächsten Reise streiten sich auch noch, Kapitel 15, 39, der Barnabas und der Paulus trennen sich. Man denkt, wo liegt hier der Fehler? Erst beten, erst auf Gott hören und nachher doch streiten? Naja, es sind Menschen. Und auch wer mit Gott unterwegs ist, bleibt so Tag für Tag angewiesen auf Gott, wird auch Fehler machen. Irgendwo habe ich gelesen, Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Wer nicht arbeitet, der wird befördert. Ist jetzt kein Bibelvers, aber ist vielleicht auch was dran. Also die gehen los, die tun was, werden nicht befördert, aber machen auch Fehler. Und wir merken dann auch so als Mission, die Gemeinden sind geschockt, wenn man dann erzählt, wow, wir haben jemand ausgesandt in die Welt und die kommen zurück. Da gab es Probleme. Ja, wie kann das denn sein? Wo lag der Fehler? Okay, es sind Menschen vielleicht, wie du und ich. Manchmal gibt es Versagen, auch bei Gläubigen, auch bei uns. Aber ist das ein Grund, gar nicht erst loszugehen? Manchmal kommen auch Dinge, die kann man gar nicht beeinflussen, wenn dann in einem Land Krieg ausbricht oder Krankheiten kommen. Wenn jemand von Gott beauftragt wird und losgeht und plötzlich gesundheitlich geht es nicht mehr und muss zurück. Können wir das verstehen? Wir wissen nicht immer das Ende. Wir wissen nicht immer, was alles dabei herauskommt. Und dennoch hat Gott die Kontrolle. Er kann das so tun. Und es kann sein, dass wir es nicht verstehen. In Johannes 12, Vers 24 heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, dieses Korn, was man da aussät, das selber opfert sich ganz auf in der neuen Pflanze, die dann daraus wächst. Genauso war es mit Jesus. Der ist wirklich gestorben am Kreuz. Der hat sich völlig aufgeopfert. Und daraus kommt unser Leben, unsere Vergebung, unser Heil. Aber das wird auch auf seine Nachfolger bezogen. Da in Johannes 12, dann Vers 25 heißt es, wer sein Leben verliert, der wird es erhalten. Wer vertraut, wer abgibt, wer loslässt, wer vielleicht sogar Opfer bringt, wird es von Gott bekommen. Ja, ein Weizenkorn darf sterben, ein Auftrag darf etwas kosten, denn die Frucht wird groß sein. Und hier geht es dann darum, dass Sendung Segen bringt. Die Gemeinde, der Heilige Geist senden aus. Und interessanterweise die beiden begabtesten und wichtigsten Leiter. Ich habe vor etwa 3 Jahren in Brasilien gesessen, in der Bundesleitung unseres dortigen Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. 12 Brüder waren da beisammen. Ich weiß nicht, ob die die Zahl extra nach der Bibel so gemacht haben oder ob es gerade zufällig war. Da haben sie überlegt, wieso die nächsten Aufgaben sind in den 60 Gemeinden in Brasilien. Und dann sagte einer der Brüder, der Evaldo, ich muss euch was sagen, Gott hat meine Frau und mich nach Haiti berufen als Missionar. Nun war der aber ein ziemlich wichtiger Leiter im ganzen nationalen Bund, hatte viel Verantwortung. Alle haben erstmal etwas geschluckt und haben gesagt, okay, ja, wenn das Gott so beruft, dann wollen wir dich senden. Dann wollen wir auch schauen, dass wir das Geld zusammenlegen und für dich beten und für euch. Und dann wollten sie gerade weitergehen in der Tagesordnung. Da sagt der Nächste, der Roberto Welzel, liebe Brüder, ich muss euch auch was sagen. Gott hat uns nach Mosambik berufen. Er war Leiter der Mission, Leiter einer der größten und wichtigsten Gemeinden im ganzen Land. Eine der entscheidenden Persönlichkeiten. Und da sind dem Präses die Tränen gekommen. Er sagt, warum ausgerechnet unsere besten beiden? Wie sollen wir weitermachen ohne euch? Wir werden euch vermissen. Aber wenn das dran ist, dann werden wir euch senden, dann werden wir euch unterstützen. Loslassen, freilassen, verabschieden. Ich habe da mal so gehört von jemand, der meinte, naja, jemand, der vielleicht in Deutschland nicht so gut zurechtkommt, hier wo wir alle so schlau und organisiert sind, der kann vielleicht noch in den Urwald gehen als Missionar. Weil da ist vielleicht so ein bisschen einfacher und primitiver. Also in Brasilien war es ein bisschen anders gewesen. Und ich glaube hier in der Apostelgeschichte auch mit Paulus und Barnabas. Aber das ist dann gar nicht so leicht loszulassen und gerade so Leute zu senden. Und dann fiel mir so ein, unsere Geschichte als Familie. Und eigentlich gab es bei jedem wichtigen Schritt immer Gegenargumente und Widerstände. Als ich Theologie studieren wollte, da sagten meine Verwandten, Hey Jochen, du hast doch ein gutes Abi, du kannst doch alles werden. Studier doch Medizin. Hallo, Medizin? Ist vielleicht besser für die Menschheit, dass ich das nicht gemacht habe. Aber wieso kann man mit einem guten Abi jetzt nicht Theologie studieren? Warum ist das kein guter Weg? Dann kam unsere Hochzeit. Konstanze, gute Stelle in der Apotheke, sicherer Job, ich noch mitten im Studium. Und dann haben dann einige gesagt, ja, ist doch klar, Jochen, sie hat die Stelle, du musst jetzt da aufhören und dahin gehen, wo die Stelle ist und die Sicherheit. Wieso? Ist das der Weg Gottes? Dann sind wir nach Österreich gegangen in die Mission und ich kriegte einen Brief von einem Gemeindeleiter der Gemeinde, wo wir vorher gearbeitet haben. Schriftlich hat der gesagt, Jochen, das ist ein grober Fehler, du sollst nicht in fremden Gewässern fischen, du hast da nichts zu suchen, du gehörst zu uns und wenn es dir jetzt schlecht geht, dann weißt du, woher das kommt. Er hat sich dann nachher ein Jahr später auch entschuldigt und meinte, vielleicht wäre das doch noch nicht alles gewesen. Irgendwann ging es dann von Österreich wieder zurück und dann kamen die Kommentare, ja, verdienst du jetzt mehr Geld? Machst du jetzt Karriere? Ist Deutschland jetzt schöner? Gehst du jetzt wieder zurück? Sagt, nee, ich gehe nicht zurück. Ich gehe nur weiter. Das ist einfach unser Weg mit Gott. Und wir merken, es gibt so viele Kommentare, so viele Meinungen, so viele Gesichtspunkte, aber nicht alles ist immer aus dem geistlichen Blickwinkel gedacht. Aber ich muss sagen, auch für mich ist das mit dem Loslassen und Vertrauen manchmal nicht so einfach. Da hatten wir gute Mitarbeiter, in die haben wir jahrelang investiert und plötzlich gehen die. Also da fiel es mir dann auch schwer mit dem Vertrauen und Loslassen. Okay, wenn es jetzt beruflich in eine andere Stadt ging, dann hat man sich gedacht, okay, da kann ich nichts ändern. Da sind manche in eine andere Gemeinde, in derselben Stadt gegangen. Das fiel mir richtig schwer. Loslassen, freigeben, senden, vertrauen. Es lohnt sich. Und jetzt kommt das Bild. So, die beiden Putzigen. Wichtige Illustration zu der Predigt. Was ist der Unterschied zwischen dem Eichhörnchen und dem Hamster? Also das Eichhörnchen vergräbt hier seine Nüsse, findet die auch irgendwann wieder, die meisten. Es können aber auch mal durch diese vergrabenen Nüsse ganz neue Nussbäume entstehen. Der Hamster sich hier alles ein. Und ich habe irgendwo gehört, wenn der zum Beispiel zu viel frisches Gemüse einhamstert, dann welkt das alles und schimmelt, ist gar nicht so gut, aber er muss ja alles haben. Und da dachte ich mir, es wäre besser, wenn wir so Eichhörnchen wären, die auch mal bereit sind, was loszulassen und zu verteilen, als wenn wir alles für uns hamstern wollen, so den geistlichen Segen, alles zu mir. Und genau das passiert ja hier, dieser ersten Gemeinde. Du kannst die wieder ausmachen, vielen Dank. Und sehr spannend, diese Stadt Antiochia ist vor ein paar Jahren nochmal aufgetaucht. Wir haben nämlich Christen aus dieser Stadt kennengelernt. Heute heißt Antakya in der Türkei. Eine Familie, die nach Deutschland gekommen ist, arabisch sprechende orthodoxe Christen. Und die haben dann als Familie eine Gemeinde dort gebaut für 300 Leute. Eine einzige Familie. Die haben jahrelang gespart, jeden Cent, und haben alles investiert, um dort dieses Gemeindehaus zu bauen. Wow, das Evangelium ging dort von Antiochia, von Antakya aus, auch nach Europa. Und jetzt kam sogar wieder Evangelium zurück durch diese Familie aus Köln. Gott hat Spannendes vor. Und dieses Prinzip des Aussehens ist ein Prinzip des Segens. Der Seemann, der ausstreut. Manches fällt vielleicht daneben. Manches fällt vielleicht auf Steine oder unter Dornen, aber manches bringt auch Frucht, nämlich hundertfach. Hat das mal jemand in Prozent ausgerechnet? Jetzt kommen die Mathematiker. Wie viel Prozent Wachstum oder Gewinn ist hundertfache Frucht? Das am frühen Morgen ist schon echt heftig. Also ich habe es natürlich zu Hause bei Google nachgegoogelt. 10.000%. 10.000%. Das ist, wie Gott rechnet. Multiplikation. Was bietet dir deine Bank? 2%? 3%? Und das ist der Unterschied, ob wir selber planen, selber festhalten, selber hamstern oder so vielleicht auch mal verteilen und senden und loslassen, wie das Eichhörnchen. Und hätte nicht irgendeiner mal so ein Samenkorn losgelassen, hätte keiner von uns heute zum Frühstück ein Brot oder ein Müsli gehabt. Und hätte nicht irgendwann einer mal Worte, Zeit, Kraft investiert in ein Gespräch mit mir, würde ich heute Jesus nicht kennen. Und hätte nicht irgendeiner mal angefangen zu investieren in diese Gemeinde hier, würde es diese Gemeinde nicht geben. Und das Gleiche passiert heute weltweit, dass Leute losgehen, sich aufmachen und aussehen. Und das ist ein Prinzip der Segnung und Sendung. Und das wünsche ich uns, dass das Normalität wird. Mich begeistert das. Bleiben wir nicht so als Bedenkenträger stecken. Wagen wir es. Natürlich gibt es immer Argumente. Was habe ich noch davon? Und jetzt brauchen wir mal was. Alle helfen der Mission. Wer hilft uns? Wieso sendet ihr aus? Sorgt doch erstmal für euch selbst. Wieso Christen in einem reichen Land wie Österreich unterstützen? Woher wissen wir, ob das alles funktioniert? Aber dann lesen wir hier, sie kommen zurück von ihrer Missionsreise und sind erfüllt. Und Gemeinden sind entstanden an ganz vielen Orten. Als Jesus seine Jünger aussendet, sie kommen zurück und sagen, wir haben den Geist Gottes erlebt. Wir haben seine Kraft gespürt. Noch heute ist das immer wieder die Erfahrung. Da, wo wir losgehen, das kann in deinem Umfeld sein. In der Klinik, in der Schule, im Büro. Da, wo wir losgehen und vertrauen und ausstreuen und loslassen und glauben, wird Gott segnen. Und dann dachte ich mir, eigentlich müssten wir so Segnungen nicht nur für Missionare machen, sondern für Lehrer, also wenn die Ferien jetzt dann wieder vorbei sind, macht man ja auch manchmal beim Schulanfang, aber vielleicht auch für Krankenschwestern, für Monteure, die losgehen in die Häuser, für die, die auf Montage sind, dass wir einander segnen und senden. Und die Gemeinde wie so ein Kessel ist, wo wir immer wieder erwärmt und erhitzt werden von Gottes Kraft und dann wieder ausgehen, so in die kalte Welt. Und dann geben wir das weiter und kommen wieder zurück, so eine ständige Bewegung. Das ist gemeint. Das ist der Segen. Das wünsche ich uns. Entdecken wir das Geheimnis der Vermehrung durch Geben und Senden. Amen.